Vom 21. August bis zum 7. September findet das Kunstfest in Weimar statt. Schon zum 30. Mal seit 1990 ist, ja, also so wie ich das wahrnehme, die ganze Stadt irgendwie da involviert. Es gibt Kunstformate, also eigentlich alle Kunstformate, die man sich so vorstellen kann, und ein vielfältiges Programm, was es gar nicht so leicht macht, sich was rauszugucken, um da hinzugehen. Einer, der aber hingegangen ist, aus Erfurt angereist ist, ist Jannik. Hallo Jannik, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Marie.
Ich weiß, dass du und Mariette ihr letzte Woche auch thematisch quasi bei euch in der Sendung zum Kunstfest gesprochen habt. War das der Grund, warum du gesagt hast, okay, dann fahre ich da jetzt auch mal hin, oder ist das sowieso schon so eine Adresse, wo du ja letztes Jahr vielleicht auch schon warst und dieses Jahr sowieso wieder hin wolltest?
Also ich war da auch in den letzten Jahren, aber habe mir meistens dann nur ein, zwei Sachen angeguckt, weil dieses Programm hat so eine Fülle und Vielfalt, die schon allein, wenn man es durchblättert und irgendwie so diese Abstracts liest, die Stücke beschreiben sollen, ja zumindest mich überfordert erstmal. Mhm. Also ist ja auch gewollt, irgendwie diese Vielfalt gepackt in 3 Wochen. Und da ist eigentlich für ja fast jede was dabei, vermutlich irgendwie. Aber erstmal die Entscheidung zu treffen, was schaue ich mir jetzt an, was könnte mir besser gefallen, wenn an einem Abend 3 Sachen stattfinden, die sich alle super spannend anhören.
Und wie hast du es dann letztendlich gemacht?
Naja, das fing ja letzte Woche Mittwoch an mit dem Reichstags-Reenactment. Das wurde dann Donnerstagnachmittag, ja, nach unserer Sendung letzte Woche weiter fortgesetzt. Und da konnte ich mir erstmal nicht so richtig viel drunter vorstellen und dachte, ich bin neugierig, ich versuche mal da vorbeizuschauen, mir anzugucken, was hat denn Nurkan Erpulat, der Regie geführt hat, in dem Fall da eigentlich sich ausgedacht, auch mit anderen zusammen, und wie wird das umgesetzt? Mhm. Und das war dann schon faszinierend, als dann der Botschafter des Kunstfestes angefangen hat, begleitet von einem Pianisten 2 Stücke zu singen, nämlich die Ballade vom Wasserrad und eben Vorwärts gegen das Vergessen, die ja, wobei die Ballade auch erst eigentlich nach diesem Zeitraum, wo die Reichsversammlung getagt hat, ja komponiert wurde. Und somit gab es da schon diesen ersten Bruch zu dem Zeitpunkt vor 100 Jahren irgendwie. Ich setze da was rein, was erst später entstanden ist, was aber auch gar nicht so für diesen klassischen Rahmen, klassischen Gesang im Theater komponiert wurde. Das hat, glaube ich, schon am Anfang für Irritation gesorgt. Und dann gab es eben in verschiedensten Formen Reden aus der damaligen Zeit, die gelesen wurden, gesungen wurden von Darstellerinnen aus dem DNT-Ensemble, aber auch durch BürgerInnen aus Weimar und Umgebung und durch PolitikerInnen, die einen Bezug auch zu Thüringen haben in der Regel. Und keine Ahnung, zum Beispiel hat Bodo Ramelow eine Rede von Luise Ziek, kommt gerade nicht auf den Namen, einer USPD-Abgeordneten auf jeden Fall gelesen, oder Gregor Gysi hat auch eine Rede gelesen, Mike Moring, aber auch Frau Dietzel, die Präsidentin des Landtags, waren auch dabei und haben sich da eingebracht. Und mir wurde dann erklärt von den Organisatorinnen, dass die PolitikerInnen die Möglichkeit hatten, einen 2-Stunden-Slot halt anzugeben im Vorfeld, da kann ich potenziell. Und dann hat man ihnen halt aus dem Skript mehrere Reden vorgeschlagen, so kannst die oder jene halten, such dir eine aus. Und die hatten jeweils dann noch die Möglichkeit, das im Vorfeld oder auch im Anschluss nochmal kurz zu kommentieren, auch Bezüge zur aktuellen politischen Debatte herzustellen. Und man denkt sich jetzt erstmal, boah, irgendwie Reden, Weimarer Republik hört sich furchtbar langweilig an, wenn da Leute stundenlange Reden vorlesen. War es aber gar nicht, weil man die sehr für sich hat stehen lassen, irgendwie gar nicht mit großem Bühnenbild und irgendwie ja Schauspiel untermalt oder inszeniert hat, sondern die standen für sich und konnten dann einfach wirken und man hat irgendwie festgestellt, boah, unglaublich viel von dem, was damals diskutiert wurde, existiert aktuell in politischen Debatten fast 1:1 zum Beispiel. So gab es eine Debatte um den 1. Mai als Feiertag und die Argumentation dagegen insbesondere hat sich mit dieser Debatte letztes Jahr im Landtag zur Einführung des Kindertags als Feiertag unglaublich überlappt. Mhm. Und das war fast schon schockierend, das festzustellen, wie ähnlich Debattenstränge dann sind.
Wie ich, das eine ist ja so quasi Reden von damals zu zitieren. Du hast gerade gesagt, dass quasi aktuelle Politikerinnen und Politiker von heute die Reden von damals quasi nochmal gehalten haben oder gelesen haben. Ist das merkwürdig? Also ich stelle mir das irgendwie merkwürdig vor, wenn das selbst Politiker sind, die dann in so eine Rolle schlüpfen.
Ich bin natürlich nicht in der Position dieser PolitikerInnen und Politiker.
Ja, aber so auch als Zuschauer.
Aber als Zuschauer teilweise wirkt das sehr irritierend. Hm. Teilweise hat es so eine feine Art von Ironie und Zynismus, der da mitschwingt. Vor allem, wenn man dann so, keine Ahnung, Gregor Gysi liest eine Rede einer USPD-Abgeordneten. Mhm. Und Bodo Ramelow hat nicht eine Rede von einer USPD-Abgeordneten gelesen, sondern von dem damaligen Reichskanzler von der SPD. Und auch das hat ja, wenn man die Person in ihren politischen Welten einsortiert, durchaus so kleine Stiche irgendwie auf aktuelle politische Gegebenheiten, Konflikte zwischen der SPD, der Linkspartei, aber auch innerhalb der Linkspartei, wer ist da wie verortet. Und das hat schon seinen Reiz gehabt für mich.
Hm. Ich habe quasi, es war auch nicht zufällig genau an diesen zwei Tagen oder am 21. August. Ich habe in dem Beschreibungstest gelesen, dass die Sitzungsperiode eben der verfassungsgebenden Nationalversammlung in Weimar am 21. August 1919 endete, also auf den Veranstaltungstag genau vor 100 Jahren. Das ist natürlich irgendwie schon, ja, macht es so ein bisschen noch bedeutungsschwangerer, finde ich, zumindest wenn ich so drüber nachdenke. Und das war, ich weiß nicht, hattest du es erwähnt, draußen, richtig?
Das oder? Fand in Teilen draußen
ach,
statt,
in Teilen.
Weil aus der Überlieferung weiß man, dass als die Sitzung der verfassungsgebenden Nationalversammlung beendet war und die damalige Weimarer Reichsverfassung dann beschlossen hatte, es einen Auszug der Abgeordneten aus dem damaligen Nationaltheater gab, in dem die verfassungsgebende Nationalversammlung getagt hat. Und dabei ist dieses Bild entstanden, wo vorrangig Abgeordnete eben auf dem Balkon, aber auch auf den Treppenstufen vorm DNT stehen. Und vorrangig Weimarer Bürger, Weimarer BürgerInnen dann quasi so ein Halbrund ihnen entgegenbilden ein bisschen Hüte werfen, ein bisschen feiern, dass man diesen Kraftakt jetzt beendet hat. Und dieses Bild wurde quasi als erstes nachgestellt. Das war so dieser Auftakt. Und hat Herr Hemke, der künstlerische Leiter des Kunstfest Weimar dieses Jahr ist, er macht das dieses Jahr zum ersten Mal, zur Besetzung, zum Sturm auf das DNT aufgerufen. Das war ein bisschen lustig. Einige haben das sehr ernst genommen, sind dann einfach reingelaufen und haben quasi den Saal, den großen, schon vor eigentlicher Eröffnung der Türen und des Stückes dann erobert und sich da bequem niedergelassen. Es war freie Platzwahl und freier Eintritt, aber die ein oder andere Mitarbeiterin, der ein oder andere Mitarbeiter
war
vom
irritiert.
DNT war etwas perplex. Was machen diese Leute plötzlich hier? Wir sind doch noch gar nicht so weit. Und das hat da auch so vielleicht an dem Mittwoch dann mit dafür gesorgt, dass auch das Publikum stärker in dieser Rolle war, an der Performance, was das Ganze ja auch war, mitzuwirken, auch wie man das vielleicht aus dem Bundestag kennt oder aus Landesparlamenten, dann so ein bisschen auch Parlamentarier sein und dann mal Buhrufe und Zwischenrufe, Applaus von sich zu geben, der jetzt nicht nur direkt nach den Reden kam oder wenn ein Stück vorbei war. Also es gab auch musikalische Zwischenstücke. Auch die wurden vom Publikum an dem Mittwochabend zu unterschiedlichsten Zeiten kommentiert. An dem Donnerstagnachmittag war das dann ein bisschen verhaltener. Ich glaube, da war nicht allen im Publikum klar, auch ihr seid Teil oder wir sind Teil dieser Performance. Wir dürfen da durchaus intervenieren.
Hattest du den Eindruck, dass das auch überwiegend die gleichen Menschen sind, die Mittwoch und Donnerstag da waren?
Es gab natürlich...
Ich meine, ich glaube, macht einen Unterschied, wenn man das am Mittwoch miterlebt hat und am Donnerstag wiederkommt.
Also es gab ein paar, die... auf jeden Fall auch Mittwoch und Donnerstag da waren, so wie ich auch. man hat dann auch ein paar Leute irgendwie in den Folgetagen wieder gesehen, weil die einfach im Kunstfestkosmos rumschweben, ich nenne es mal so. Und es gab aber auch eine ganze Reihe Leute, die ich jetzt nicht auf Anhieb irgendwie vom Gesicht wiedererkannt habe oder nicht genau wusste, ob die Mittwoch auch schon da waren. Aber da war auf jeden Fall eine andere Form der Reaktion und des Agitierens des Publikums vorhanden.
Das ist ja irgendwie eine ganz schön große Nummer. Was hattest denn du quasi vielleicht Mittwoch danach oder auch Donnerstag danach für, mit was für Gedanken oder so bist du denn da weggegangen? Also ich stelle mir das irgendwie erstmal sehr eindrucksvoll vor, aber dann, was hat das mit dir gemacht?
Ich würde sagen, als erstes hatte ich erstmal so das Gefühl, wow, ich komme jetzt wieder raus, irgendwie habe wieder ein bisschen Sonne und kann mal durchatmen, nachdem man sich so ja an dem Mittwoch 3 Stunden auf dieses Stück auch ein bisschen konzentriert hat. Klar, es war so angelegt, man hätte jederzeit rein und rauskommen können oder gehen können. Mich hat aber tatsächlich auch so diese Gesamtwirkung und wie das als Ganzes aufgebaut ist, interessiert. Und habe mich dann so am Mittwochabend noch mal so kurz gefragt, bevor ich dann mit Leuten aus der Orga geredet habe, war das jetzt eigentlich das geschlossene Stück und wird es morgen noch 2-mal wieder gespielt oder 1-mal oder wird es dann fortgesetzt? Und ja, es war eine Fortsetzung, also es waren insgesamt fast 9 Stunden Material, die da verarbeitet wurden. Und im Gespräch hatte ich dann so ein bisschen auch rausbekommen, okay, es gab wissenschaftliche Unterstützung. Ein Professor aus Heidelberg hat die Reden der Weimarer Zeit betrachtet, irgendwie eine Auswahl für die Künstler quasi getroffen. Wenn ich das richtig noch weiß, waren das ungefähr 600 Seiten Reden und die hat dann dieses Regie-Team auch einfach eingedampft, sodass das jetzt am Ende zwar immer noch über 100 Seiten waren mit 60 Reden, aber es wurde handhabbarer. Trotzdem war es einfach schier durch diese Masse, aber auch durch, nennen wir es mal diesen langen Zeitraum der Weimarer Republik. Okay, lang ist schwierig zu sagen, es waren halt trotzdem über 12 Jahre, schwierig das Gesamt abzubilden. Und dann hat man ja damals auch keine Prozenthürde für den Reichstag gehabt. Das heißt, der war deutlich heterogener als jetzt der Bundestag. Und auch dem hatte ich zumindest den Eindruck, wollte man gerecht werden. Und das war ganz schön strapazierend. Also ich glaube, für alle, die dem gefolgt sind und trotzdem unglaublich faszinierend auch, wie sich die einzelnen Reden, musikalische Interventionen dann als Gesamtwerk kombiniert haben. Also es war schon faszinierend, wie kann man das abbilden, nachspielen, reinszenieren, aber auch wie können aktuelle BürgerInnen, PolitikerInnen diese Reden auch geringfügig modifiziert halten und damit klare politische Statements von sich geben. Da fand ich zum Beispiel die Interaktion zwischen Mike Moring und Steffen Dittes, die ja beide im Thüringer Landtag sitzen, ganz faszinierend, weil Mike Moring zuerst eine Rede gehalten hat und es da schon um Verantwortung vor Demokratie ging, zu einem gewissen Grad. Und am Ende setzte er dann quasi einen Kommentar dahinter, der sich auf Lübcke, seinen Parteikollegen, den ehemaligen Bezirkspräsidenten, glaube ich, aus Kassel bezog, der vor kurzem ja ermordet wurde, und hat da nochmal quasi draus geschlussfolgert, dass man quasi alles dafür tun muss, dass halt Antidemokraten, Faschisten, Rechtsnationale eben eine Demokratie nicht vereinnahmen oder man eine Demokratie selber abwickelt durch sein Wahlverhalten. Und welche Verantwortung quasi zum einen der Politik, aber auf der anderen Seite auch den Bürgerinnen und Bürgern zukommt. Und Steffen Dittes hat das dann aufgegriffen, weil er eine Rede zu politischen Morden gehalten hat. Und diesen Übergang fand ich sehr faszinierend, wenn doch zwei Politiker, die so unterschiedlich sind, die auch so unterschiedliche Positionen in weiten Teilen haben, dann doch eine Umgang, eine Interaktion an der Stelle miteinander finden, die nochmal darauf aufmerksam macht, wie wertvoll Demokratie sein kann und ist.
Thüringen. Ja, weil dieses Zusammenwachsen von acht Staaten zu einem Land Thüringen auch sehr prägend für die gesamte deutsche Kultur und Geschichte gewesen war.
24. Dezember 1945, weil den Russen die Demontagearbeiten zu langsam vorangehen, muss ab nächster Woche Nachtarbeit geleistet werden.
Aber auch selbst von der Bevölkerung oder von den Nachbarn wurden wir nicht irgendwie diskriminiert oder schief angesehen. Wir wurden also gleich als Gleichberechtigte da betrachtet.
Und das setzt sich natürlich fort, diese Fluchtbewegung. Und
Kunst bedeutet für mich ein Werkzeug, Gedanken rüberzubringen. Eine Art Sprache, eine Art Symbol.
Flucht nach Thüringen gestern und heute, so heißt eine Installation. Ein paar Eindrücke haben wir jetzt hier schon hören können. Gemacht hat sie die Berliner Künstlerin Lydia Ziemke. Sie hat in verschiedenen Winkeln von Thüringen recherchiert, mit Vertriebenen und Geflohenen, Zugewanderten gesprochen. Sie hat in Archiven gekramt und Geschichten und Erfahrungen gesucht von neu angekommenen Thüringerinnen und Thüringern vor längerer Zeit oder auch heute. Und ich habe gelesen, dass die Ergebnisse durch die Hörstation im Rahmen des Kunstfestes in Weimar mit Hilfe berühmter Kunstwerke in einem gelesenen Text oder einem Hörerlebnis kommuniziert werden. Janek, du hast dir diese Installation, diese Ausstellung angeschaut. Wie soll ich mir das vorstellen?
Naja, man kommt da in das Foyer vom DNT, da wo auch die Kassen dann links und rechts sind, nach diesen großen Flügeltüren halt rein, und auf der linken Seite befindet sich dann, wenn man quasi Richtung großem Saal ausschaut, eine relativ kleine Installation erstmal, wenn man sie sieht. Das ist eine rote Folie, die ein bisschen gestaltet ist. Da drauf steht ein Stehtisch mit zwei Hockern. Und man kann innerhalb des Stehtisches befindet sich so eine Sandfläche. Da kann man ein bisschen spielen und Sachen finden, entdecken. Und bevor man sich dahin bewegt, sollte man gegenüber, auf der anderen Seite vom Theaterplatz, gibt es so eine Info, wo man auch das Programmheft und weitere Sachen bekommt, einen kleinen MP3-Player ausleihen mit Kopfhörern, weil da ist das ganze Stück drauf versteckt. Das sind so aktuell knapp über 22 Minuten. Das ist quasi so der Werkstand von diesem Jahr, und der soll fortgesetzt werden dann und im nächsten Jahr nochmal in einer erweiterten, ganz anderen Fassung präsentiert werden. Und man kann sich dann eben da hinsetzen, ein bisschen in dem Sand auch spielen, oder wenn man das lieber möchte, natürlich zur Tür rausschauen, auf den Theaterplatz die Leute beobachten oder so, ein bisschen träumen und dabei halt diese Audioinstallation quasi miterleben oder den Audioteil dieser Installation. Und da kommen sehr viele Menschen mit unterschiedlichsten Fluchterfahrungen zur Sprache. Und das Ganze ist so ein bisschen gerahmt von Bernhard Post, der das Stadt- oder Staatsarchiv in Weimar leitet oder da arbeitet, bin mir nicht mehr ganz sicher. Den hat man auch gerade in dem Teaser schon mal gehört, wo er über diese 8 Staaten, die Thüringen dann gebildet haben, per Gesetz geredet hat, exemplarisch. Und den hört man da immer wieder und dazwischen aber die Menschen, die zu unterschiedlichsten Zeiten nach Thüringen kamen, als Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg, als Personen, die nach 1990 dann quasi kam nach dem Zusammenfall der UdSSR oder Personen, die im ja, zeitlichen Kontext des Jugoslawienkriegs kamen, beziehungsweise jetzt in den letzten Jahren, die vorrangig aus Weimar oder um die Umgebung kommen und wo, das so hatte Frau Ziemke das letzte Woche dann schon beschrieben, auch es darum ging, dass die zum einen ihre aktuellen Emotionen, so wie fühle ich mich hier, wie bin ich hier angekommen und wie werde ich, begegnet man mir auch, ebenso wie ihre ja, Fluchterfahrung vielleicht adaptieren und dann durch ja ein künstlerisches Objekt, durch irgendein künstlerisches Werk zum Ausdruck bringen und was sie damit verbinden. So gibt es eine Person, die auf einen Van der Weldebau in Weimar sich projiziert oder ihre Gedanken projiziert und dort hat Van der Velde ein rundes Arbeitszimmer dann eingerichtet, kurz bevor er dann ja Deutschland wieder verlassen hat, nachdem er die Situation hier so unerträglich fand, während des Ersten Weltkriegs oder in dessen Anfangszeit. Und dann hatte man aber auch den Punkt, dass eine Person, ja, vielleicht wirkt es ein bisschen plump, aber sich auf das Bild der Mona Lisa bezog. Eine andere Person hatte einen musikalischen Titel, eine andere Person bezog sich auf Faust. Und erstmal so der Gedanke, ich suche mir irgendein Werk aus der gesamten Breite künstlerischer Tätigkeiten aus, mit dem ich entsprechende Gedanken verknüpfe, ist schon sehr faszinierend. Aber auch, wie das Ganze dann ja, zusammenwirkt, wenn man auf der einen Seite jemanden hat, der seine Gedanken mit Faust verbindet, da auch ein paar Sätze draus liest. Und als nächstes kommt dann ein Heavy-Metal-Stück. Das ist so ein faszinierender Bruch und zeigt aber auch seine Vielfältigkeit, Unterschiedlichkeit und diese Form, also sowohl die räumliche Installation vor Ort als auch der Audiobeitrag, finde ich, laden nochmal sehr intensiv zum Weiterdenken ein irgendwie. Also so, man kann sich zwar nicht in die Person direkt hineinversetzen, man kennt sie nicht persönlich. Das ist aber, glaube ich, auch gar nicht direkt gewollt, sondern eher so zum Andenken anregen. Wie gehen Menschen miteinander um und welchen Umgang haben sie auch zu, ja, zu Kunst und Kultur?
Du hast gerade schon verwiesen auf das, was die Künstlerin letzte Woche sagte. Du meintest damit das Interview. Ist übrigens auch nachhörbar bei uns in der Mediathek auf radiofrei.de. Und diese Ausstellung, diese Installation ist noch die nächsten Tage zu sehen bzw. zu hören ohne Eintritt. Du hast es schon gesagt, in dem Foyer des Theaters in Weimar. Janek, du hast dir noch mehr angesehen jetzt am Wochenende. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, vielleicht noch 5 Minuten. Versuch mal zusammenzufassen, was das noch war und ob sich das gelohnt hat für dich.
Ich habe mir ein paar Installationen noch angeschaut. Also es gibt auch im Kontext mit 100 Jahre Bauhaus eine Installation, die sich erstmal Kältestudie oder der Raum nennt sich ein wenig anders. Jetzt muss ich kurz nachschauen. Oh Gott. Jetzt finde ich es gerade. Doch, das Ganze nennt sich Hitze-Kälte-Apparate. Bauhaus versucht zum Gleichgewicht. Das findet in einem Pavillon im Ilmpark statt am Stern. Und da gab es den ersten Teil letztes Jahr, der sich mit dem Bereich Hitze beschäftigt hat. Wie ging das Bauhaus in seinen Anfängen mit diesem Begriff und dem Verständnis davon um? Und dieses Jahr geht es eher um Kälte und Kälteapparate. Und verschiedene KünstlerInnen und Künstler sind dazu eingeladen gewesen, sich mit diesem Gedanken zu beschäftigen und dann entsprechend was zu dieser Ausstellung ja zu erarbeiten, zu liefern, vielleicht auch zu einem gewissen Grad. Und aktuell läuft quasi von Jenny Brookman ein Projekt, das sich Kältestudie zur Empfindsamkeit nennt, und man kann dann in diesen Pavillon gehen, da gibt es dann eine räumliche Installation, und es ist hatte gestern einen ganz schönen Kontrast, weil es draußen im Park irgendwie so um die 30 Grad war.
Also es ist dann tatsächlich kalt und
kühl. Und dann gab es noch so einen Laserbeamer, der ein paar Sachen projiziert hat und wie das zusammenwirkte. Und das war schon faszinierend. Da ist der Eintritt auch frei. Und zum Beispiel auf dem Theaterplatz selber läuft oder probt jeden Tag Gindersdorfer und Klaassen, das ist ein Performance-Kollektiv, die dann immer um 18 Uhr quasi was Neues aufführen. Da kann man auch einfach zuschauen, vorbeikommen, wenn es einen dann doch nicht so reizt, einfach weitergehen und so ein bisschen mitschneiden, wie ja verarbeitet diese Gruppe, aber auch das, was an dem Tag passiert ist. Weil am Samstag gab es auf dem Theaterplatz ja eine Demo auch vom Dritten Weg, wo dann das Weimarer Bürgerbündnis gegen Rechts und das Kunstfest mit dem DNT zusammen quasi zur Gegendemonstration aufgerufen haben, und diese Performancegruppe hat das aber auch künstlerisch nochmal verarbeitet. Und das ist dann schon faszinierend, wenn man es so während des Nachmittags entsteht und abends präsentiert wird. Und ab und zu gibt es dann auch Kooperation mit Ted Geier, dem Schlagzeuger der Goldenen Zitronen. Der macht nämlich auch Theater-Performance-Kunst und kooperiert dann mit den Leuten. Und das nächste Mal kann man sich das dann am 29. August anschauen. Das findet auch auf dem Theaterplatz statt, ist auch der Eintritt frei. Und das ist vielleicht das Faszinierende. Es gibt ganz viele Sachen, wo man einfach so hingehen kann, ohne dass man direkt Eintritt bezahlen muss. Natürlich gibt es auch Stücke, wo das der Fall ist. Am Wochenende waren das zum Beispiel Katie Mitchell mit Zauberland. Da hat sie Robert Schumanns Dichterliebe aufgegriffen. Ich weiß nicht, viele dürften das kennen. Das sind so 16 Gedichte, die so als vielleicht das bekannteste Werk der deutschen Romantik auch gelten. Schumann hat das vertont. Das sind so Texte von Heine, auf denen das historisch basiert. Und Katie Mitchell hat das mit einem durchaus internationalen Team aufgegriffen, neu vertextet, neue Lieder komponiert. Und man denkt erstmal, wenn man da hingeht, naja, das könnte so ein Liederabend sein. Wenn man die Bühne anschaut, dann hat das durchaus so ein paar aufgreifende Elemente, die daran erinnern. Aber es ist nicht der klassische Liederabend. Das bricht das Ganze sehr auf. Und dann war ich gestern Abend noch bei Novo Flott, einem Kollektiv zu einem gewissen Grad aus Berlin, das die Oper Hashtag 1 am Kreis aufgeführt hat. Das ist eine Adaption von Monteverdis Orfeo. Und auch das hat nichts mit einer klassischen Oper zu tun. Das war so ein Aufbrechen von gewohnten Seh- und Erwartungshaltungen. Sehr experimentell, sehr reduziertes Bühnenbild und trotzdem unglaublich faszinierend, fast schon aber überfordernd durch die Art, auch mit Jazzmusikern zusammenzuarbeiten. Und da ja Seh- und Hörgewohnheiten deutlich in Frage zu stellen. Aber es hatte auch was unglaublich Erfrischendes für diesen sonst zu trocken wirkenden Aspekt Oper.
Und es ist, wenn ich richtig gelesen habe, quasi erst der erste Teil von einer Trilogie, die über die nächsten 2 Jahre dann noch fortgesetzt
ganz genau,
wird.
Genau, das wird fortgesetzt und mit Sven Holm, der das Ganze konzipiert hat und Regie geführt hat, werde ich auch am Donnerstag im Vormittagsmagazin kurz reden. Das heißt, da erfährt man dann vielleicht ein bisschen mehr zu den Hintergründen und zur Art der Darstellung und zu den Beweggründen. Gerne reinhören. Und darf noch darauf hinweisen, dass wir als Radio frei, oder machst du das?
Nee, weise du mal hin.
Dass wir zweimal zwei Tickets verlosen, nämlich für Sonntag, den 1. September. Da läuft nämlich um 16 Uhr Signifying Ghosts, eine Tanzperformance von Kukun Dance mit weiteren Akteuren zusammen. Wer daran Interesse hat, der kann sich entweder per E-Mail an
E-Mail ist besser, weil wir jetzt hier gleich die Besetzung
redaktion@radio-frei.de bei uns melden oder halt auch hier anrufen beim Radio und seinen Namen hinterlassen.
Dann vielleicht besser unter der Redaktionsnummer 7467421, denn wir beide müssen das Studio jetzt verlassen, Janek. Deswegen dränge ich ein bisschen, aber danke dir für die ersten Eindrücke zum Kunstfest in Weimar. Wirst du...
Ich werde mir noch ein paar Sachen anschauen.
Das habe ich mir fast gedacht.
Und habe dann in zwei Wochen den absoluten Kultur-Overload.
Dann reicht es vielleicht erstmal. Oder wer weiß, dann bist du richtig angefixt.
Vielleicht.
Danke dir, ciao.